Einen schönen guten Morgen. Wir hatten einen internen Tausch, was die Predigtabläufe angeht. Deswegen bin ich noch einmal dran vor unserer Sommerpause, was mich aber freut, weil ich empfinde, dass ich ein Wort habe, was Gott für uns hat, ganz außerhalb der Serie. Wir haben gestern bei uns Gartenarbeit gemacht, lange, und haben da ganz viel Unkraut weggemacht, da zwischen den Terrassen und auf den Wegen. Und ich hatte so einen alten Brenner ursprünglich, mit dem man diese Dinge so schön wegbrennen kann. Und ja, das war ganz gut. Aber ich habe mir vor einigen Wochen so eine riesige Gasflasche und so einen riesigen Brenner gekauft und wollte mal schauen, ob der besser funktioniert. Und als er dann gestern mit einer fast Stichflamme angefangen hat, alles wegzubrennen, habe ich gemerkt, okay, das ist eine ganz andere Dimension, wie der das Unkraut wegbrennt und so weiter. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ich muss echt aufpassen, weil alles, was so ein bisschen trocken war im Umfeld, hat sofort mit Feuer gefangen. Und irgendwie hat dieses Bild mich total angesprochen. Alles, was trocken ist, brennt und brennt ganz leicht. Und ich glaube, wir sind in einer Phase in unserem Land, in unserem Kontinent, aber auch weltweit, wo alles vorbereitet ist, dass kleine Funken ein großes Feuer entfachen können. Das kann wahrscheinlich in beide Richtungen gehen, das könnte negativ sein. Man sieht, aus verschiedensten Ebenen sind Dinge angespannt und wackelig. Aber ich glaube, wir als Kinder Gottes sind gerufen, das mit einer wirklichen Perspektive vom Reich Gottes zu sehen. Es ist eine Zeit, in Zeiten von Umbruch, von Herausforderung, ist immer die Möglichkeit, dass das Reich Gottes sich gewaltig einfach ausbreitet. Und ich glaube, dass der Herr uns einlädt, nicht irgendwie furchtsam zu sein, nicht so sehr die ganzen Herausforderungen zu sehen oder was auch alles herausfordernd werden könnte. Das gibt es an verschiedensten, wie gesagt, Ebenen, durch Corona, durch andere Dinge, durch gesellschaftliche Entwicklungen. Ich glaube, der Herr möchte uns einladen, heute Morgen und weit darüber hinaus Augen des Glaubens zu haben und zu sehen, wow, es ist angerichtet, das Erweckungsfeuer des Heiligen Geistes kann und will ausbrechen, und wer es glaubt, sagt Amen. Hier gab es ein Amen, das ist sehr gut. Ich habe mich bekehrt vor 18 Jahren in einer Gemeinde in Stuttgart im Gospelforum. Da bin ich bis zum heutigen Tag zutiefst dankbar für. Und ich habe dort erlebt, wie ich in diesen Gottesdienst eingeladen worden bin. Ich war umbetet von meiner Familie, von Menschen in meinem Umfeld, aber im Natürlichen bin ich in diesem Gottesdienst gelandet und habe der Person, die mich eingeladen hat, wofür ich auch sehr dankbar bin, dass sie an mir dran war, dass sie für mich gebetet hat und mich dorthin mitgenommen hat. Aber auf der Fahrt dorthin habe ich ihr gesagt, du, ich will damit nichts zu tun haben mit Christen und so weiter und so fort. Ich wollte meinen Zivildienst in Afrika machen, habe dort aber nur christliche NGOs gefunden. Dann habe ich mir gedacht, nee, mit Christen gehe ich nicht nirgends hin, dann gehe ich nach Berlin. Und so kurz vor meinem Umzug wurde ich eben dort in diese Gemeinde eingeladen. Mit dieser Haltung saß ich da drin. Ich bin da reingekommen im Natürlichen, ich habe das Zeugnis oft erzählt, war das wirklich gut. Ich war überwältigt, dass so viele Leute irgendwie an einem Sonntag früh sich versammeln. Alte, junge Leute mit Dreadlocks, barfuß, also wirklich unterschiedlichste Leute aus unterschiedlichen Hintergründen. Und als sie angebetet haben, habe ich gemerkt, okay, das ist keine Pflichtveranstaltung. Die kennen etwas, was ich nicht kenne. Die haben eine Leidenschaft in ihrem Herzen. Das hat mich schon wirklich berührt. Ich fand es gut, ich fand die Predigt gut und ich wäre nach Hause gegangen. Und am Ende des Gottesdienstes macht der Pastor Peter Wenz dort einen Aufruf. Und er ruft einfach und fragt in diesen Raum, hey, wenn du heute hier bist und wenn du Gott noch nicht kennst, Gott ruft dich nach Hause. Und da war keine große Predigt über Rettung, aber es war eine Salbung in diesem Raum, an diesem Ort, auf diesem Mann bis zum heutigen Tage. Und diese Salbung, diese Gegenwart, diese Kraft Gottes, das ist Salbung, diese Gegenwart des Heiligen Geistes hat angefangen, plötzlich an mir etwas zu wirken. Und ich, der total dicht war, schon quasi von der Uhrzeit her auf dem Weg nach Hause war, wurde plötzlich so überwältigt von einer Sehnsucht, nach dem, was er gesagt hat, nämlich mich mit Gott versöhnen zu lassen. Und ehe ich mich versehen konnte, sehe ich, wie ich meine Hand ausstrecke und wie ich nach vorne laufe, Tränen überströmt. Ich habe noch überhaupt nicht verstanden, was ich da gemacht habe. Ich habe mir das Evangelium, ich hatte diese Sachen gehört, auch als Kind, ich kannte die Geschichten, aber es hatte noch nicht wirklich Sinn gemacht für mich. Und während ich da vorne stehe, und wir das klassische, wenn du mit Jesus lebst, kennst du das klassische Übergabegebet, was wir oft beten in Gemeinden. Herr Jesus, ich glaube, ich glaube. Und ich habe das alles so nachgebetet, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er Herr und Retter in meinem Leben sein soll. Und es ist nicht etwas, was ich intellektuell in diesen Augenblicken durchdacht oder analysiert habe. Aber während ich diese Worte ausgesprochen habe, ich bin verloren. Ich bin Sünder, war es, als ob man einen Vorhang weggezogen hätte. Und ich wusste, dass ich verloren bin. Ich wusste, dass Jesus die Wahrheit ist. Ich wusste, dass Jesus mein Leben retten kann, dass er alles neu macht. Und ich wurde so radikal glorreich in einem Augenblick wiedergeboren. Und diese Realität, die ich dann in Stuttgart Woche für Woche, Sonntag für Sonntag erlebt habe. Ich bin in dieser Gemeinde Sonntag, ich konnte gar nicht abwarten, dass der nächste Sonntag kommt. Du musst es mir nicht überreden durch einen netten Kaffee, komm mal vorbei, wir geben dir auch Kaffee umsonst und Cappuccino und wenn du dann noch in die Kleingruppe kommst, sondern ich war so überwältigt von dem, was ich an diesem Tag erlebt habe, dass ich es nicht abwarten konnte. Und dann habe ich Woche für Woche gesehen, wie nach der Predigt dieser Ruf kam. Hey, du kannst dich jetzt mit Gott versöhnen. Und ich habe gesehen, wie 10, 15, 20 Personen jeden Sonntag nach vorne gekommen sind und ihr Leben Jesus gegeben haben. Und ich dachte, ist normal. Ich dachte, es ist in jeder Gemeinde im ganzen Land so. Überall, jede Woche werden Scharen von Menschen errettet und dem Königreich hinzugetan. Und habe dann so ein bisschen später erlebt, dass das gar nicht so gewöhnlich ist, was ich dort erlebt habe. Aber das, was ich gesehen, was ich in meinem eigenen Leben erlebt habe, was ich selber gespürt habe, das, was ich dann beobachtet habe, ist ein Same, der in mein Innerstes hineingesät wurde. Und so ein inneres Bild, so etwas ist möglich, das ist, so soll es sein. Und es ist noch weit mehr möglich. Das sollte im ganzen Land, an jeder Stelle und noch mit weit größeren Zahlen möglich sein. Amen. Wir lesen in Apostelgeschichte nach Pfingsten, da predigt Petrus und dann bekehren sich Tausende. Das heißt, es fuhr ihnen durchs Herz und sie fragten, was müssen wir tun, um errettet zu werden? Und ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo der Boden so vorbereitet ist, dass wir genau, dass wir erleben das anstellen und dass wir das mehr und mehr und mehr und mehr erleben werden. Es gibt einen Satz, ein Zitat auf Englisch, das ich gelesen habe. Ich möchte das kurz vorlesen. Erst auf Englisch, dann übersetze ich es euch. Da heißt es, Revival are those seasons when God openly displays the rule and reign of Jesus over regions by the outpouring of the Holy Spirit and apostolic preaching. Erweckung sind diese Zeiten, wenn Gott öffentlich die Herrschaft und den Machtanspruch von Jesus manifestiert und sichtbar macht, und zwar über ganzen Regionen, und zwar indem er den Heiligen Geist ausgießt auf ungewöhnliche Art und Weise und apostolische Realitäten aufrichtet. Das ist wunderbar, was wir tun, was wir in unserem Land tun, was vorbereitet ist durch Gebet, durch Hunger. Im ganzen Land wird Jesus verkündigt. Aber es ist so eine Zeit, wo das Thermometer, es wird immer heißer. Und in Kürze, ich habe ein inneres Bild, wie in Kürze unser Land wirklich in Flammen steht vom Heiligen Geist. Und was der Heilige Geist tun wird und was er freisetzen wird. Und ich bin nach meiner Bekehrung, ich war so entbrannt und so dankbar, dass ich gerettet wurde. Ich konnte überhaupt nicht zurückhalten. Ich bin Montag in meine Schule zurückgegangen und ich habe all meinen Freunden davon erzählt. Du musst es mir nicht sagen von fünffältiger Dienst und Evangelisten oder man muss davon erzählen, sondern mein Mund ist übergelaufen von dem, was ich erlebt hatte. Und meine ganzen Freunde konnten überhaupt nicht verstehen, was mir passiert ist. Und ich bin mit dieser Erfahrung dann nach Berlin gezogen, kurz danach, 3, 4, 5 Monate später. Und dieses Feuer hat nicht mehr aufgehört, in meinem Inneren zu brennen. So ein inneres Bild, was der Heilige Geist tun möchte und was möglich ist. Und ich war dann hier, bin mit einem Freund nach Berlin gezogen, habe hier meinen Zivildienst gemacht für 9 Monate damals oder 10 Monate. Und habe dann in diesem Jahr gespürt, oh, ich möchte doch nach Afrika gehen. Jetzt auch mit Christen. Und hab mich dann geguckt, wie wir das machen. Und dann sind wir nach Afrika gegangen, wieder mit Missionaren, größtenteils vom Gospelforum, nach Südafrika, in den Senegal, in verschiedenste Länder. Bin dann auch in ein Gebetshaus nach Israel gegangen. Und als ich dort in Südafrika war, mein Herz hat gebrannt. Wir haben dort Missionaren gedient mit ganz schlichten Aufgaben. Also wir haben denen geholfen, überall, wo es dran war. Wir haben Wände gestrichen, dann war es die falsche Farbe. Dann haben wir mit einer Drahtbürste die Farbe wieder abgerubbelt und sie neu gestrichen. Und die Arbeiten waren so banal und zum Teil auch so herausfordernd. Aber in mir hat was gebrannt. Ich war da am Streichen, ich war da am Unkraut jäten, ich war da am Hundekot aufsammeln und so weiter, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber in meinem Herzen hat was gebrannt. Ich wusste, Gott wird etwas tun. Gott, das, was ich erlebt habe, wird er in unserer Stadt tun, wird er in unserem Land tun. Ich habe gemerkt, ich war in Afrika, hat mich das Ausland berührt. Aber als ich so in Afrika war, habe ich gespürt, nein, das, was ich erlebt habe, das, was Gott an anderen Teilen der Erde tut, was ich dann mitbekommen habe so in meinem ersten Jahr, das möchte Gott in Deutschland tun, das möchte Gott in Europa tun, das möchte Gott in Berlin tun oder wo auch immer du herkommst. Und Ich saß dann in einem Gottesdienst in Südafrika, so eine 2000-Mann-Gemeinde in Kapstadt. Und am Ende dieses Gottesdienstes wurde ich rausgerufen und es geht überhaupt nicht um mich an dieser Stelle, sondern das, was die Frau gesagt hat, ist etwas, was ich einfach glaube, was Gott wirklich tun möchte. Und sie hat mich rausgerufen und sie hat gesagt, Gott ruft dich, aber nicht in die Mission, sondern er ruft dich zurück an den Ort, von welchem du hierher gekommen bist. Und du wirst sehen, wie Gott eine Bewegung starten wird und wie Gott dein Land heimsuchen wird. Und es wird kein Limit im Heiligen Geist geben. Und ich war super überwältigt. Sie hat noch einige persönliche Dinge gesagt. Und 1-2 Tage später waren wir dann am Hauptbahnhof in Kapstadt unterwegs. Muss man sich vorstellen, wie jetzt nicht ganz so groß wie unser hier in Berlin, aber es war doch ein recht großer Hauptbahnhof mit verschiedenen Läden auch und so. Und da gab es auch einen christlichen Buchladen. Und in den sind wir reingegangen und ich bin in diesen Buchladen rein. Und als ich die Tür aufmache, ungefähr so 10 Meter von mir weg, ist so der Tresen, wo die Kassiererin ist. Und als ich reinlaufe, fällt die Kassiererin um. Also rückwärts hinter den Tresen. Und sowas kannte ich nicht, dann bin ich hingerannt, weil ich dachte, die hat eine Herzattacke gehabt oder irgendwas. Und guckst du über den Tresen und dann liegt sie da weinend. Und im Geist Gottes fängt sie an zu prophezeien und sagt, ich habe dich heute Morgen gesehen, Gott ruft dich nicht in die Mission, sondern in dein Land, aus welchem du gekommen bist. Und du wirst deine Bewegung des Heiligen Geistes sehen und es wird kein Limit im Heiligen Geist geben. Und das hat nichts mit mir als Person zu tun, sondern ich wusste, Gott prophezeit über unserem Land und über unsere Stadt und über Berlin und dass er etwas tun möchte und etwas tun wird. Und es ist wie ein Same, der in diesen ersten 1,5 Jahren in mich hineingelegt wurde, der nicht aufgehört hat zu brennen. In dieser Zeit war auch die große Pfingstkonferenz in Berlin, die PEC damals, wo aus weltweit und europaweit Sprecher kamen, waren tausende Delegierte hier, unter anderem in der Messehalle und dann auch hier im Jahnstadion, hier im Mauerpark, wo Reinhard Bonnke abends gepredigt hat. Und habe ich das gesehen, habe ich zum ersten Mal so von seinem Dienst gehört in Afrika, ein blutgewaschenes Afrika, was er von jüngster Kindheit, was Gott zu ihm gesprochen hat, wo Gott Vision in sein Herz gesprochen hat, dass ein ganzer Kontinent errettet werden kann und wie er in Treue im Kleinen vorwärts gegangen ist. Und dann standen wir da so abends und an diesen Abenden habe ich gemerkt, Gott, du willst das Gleiche bei uns tun. Und diese Realitäten haben mich ins Gebet gezogen. Diese Flamme hat dazu geführt, dass in meinem Herzen ich angefangen habe, immer wieder das vor Gott zu bringen. Jetzt gar nicht in festen Zeiten, sondern ich habe in Erweckung gedacht. Ich habe angefangen, für Erweckung zu beten. Ich habe angefangen, für Erweckung zu flehen. Ich habe Gott mein Herz ausgedrückt. Such unser Land heim, besuch uns. Es waren Phasen, die ich immer wieder in diesen Jahren hatte, wo ich viel spazieren war, viel unterwegs war und einfach mein Herz Gott hingelegt habe und Gott gesucht habe für unser Land, für unsere Stadt, für mein eigenes Leben, wo ich Gott ausgedrückt habe und gesagt habe, Gott, ich möchte, dass du mich gebrauchst. Ich möchte Teil sein von dem, was du tust. Und das, was mich für heute so bewegt ist, ich möchte prophezeien, ich möchte ausrufen, ich möchte in die unsichtbare Welt rufen, dass Gott unsere Stadt, unser Land, unseren Kontinent heimsucht, dass er dabei ist, das zu tun. Ich möchte dein Herz entfachen oder neu entfachen oder da, wo es entfacht ist, ermutigen, weiter zu brennen und in Erweckung zu denken, in einem Aufbruch zu denken, zu fühlen, zu beten, Gebet zu sein. Im Psalm 109, Vers 4, da heißt es, da spricht David von einer unglaublich herausfordernden Situation, wo er verleumdet wird, verraten wird von Menschen, denen er vertraut, die ihn lieben. Und dann heißt es dort, ich aber bin, und dann ist das Wort in Klammern, ich aber bin stets im Gebet. Aber stets im steht eigentlich in Klammer. Eigentlich steht dort, ich aber bin Gebet. David sagt, ich bin Gebet. Ich weiß nicht, wie es, man kann es vielleicht worttechnisch anders aufdröseln, aber ich habe es als prophetisches Statement empfunden. David sagt, ich bin Gebet. Er ist Gebet geworden, sein Leben ist Gebet, ist Flehen, Glauben, Ausrufen geworden. Und zwar nicht in festen Zeiten, sondern sein Leben, sein Alltag, was Paulus schreibt, er sagt, seid unablässig im Gebet. Sein Leben ist ein im Geist beten, Gott hören, Gott sehen, Dinge ausrufen geworden. Und ich glaube, diesen Hunger, ich empfinde, dass so der Geist Gottes Einzelnen wie so einen neuen Schub gibt, die das schon lange so leben und andere, die das verloren haben oder noch nie erlebt haben, so eine Gnade gibt, in den nächsten Tagen und Wochen vor Gott zu stehen, zu flehen, zu sagen, ja komm, such unser Land heim, hier bist du, ihn anzubeten, ihn zu suchen und mitzuwirken im Raum des Geistes, dass das, was Gott tut in diesen Zeiten, dass es wirklich geboren werden kann. Versteht mich richtig. Auch in meinem Leben gab es unterschiedliche Phasen, wo das mehr da ist, wo es weniger da war, wo das wieder kommt, wo es neu kommt. Das wandelt sich, das ist super dynamisch und lebendig. Aber ich habe heute Morgen so empfunden, dass einfach der Heilige Geist diese Leidenschaft ausgießen möchte, dass wenn du, vielleicht bist du auf Arbeit, in den nächsten Wochen hast keinen Sommerurlaub, aber dass du auf der Arbeit spürst, wie in deinem Inneren diese Flamme brennt, wie du im Geist betest, wie du einstehst, wie wir gemeinsam einstehen und das zur Geburt bringen, was in dieser Zeit geboren werden soll. Ich habe das zu Anfang der Corona-Zeit gepredigt, ein prophetischer Ruf, weil ich so empfunden habe, es ist so eine Zeit dieses Jahr, wo Gott die Ernte einholen möchte, wo er einen Aufbruch schenkt und wo einfach etwas aufsteigt, das hat verschiedene Facetten, was dem einfach so im Wege steht. Aber das, was Gott tun möchte, ist unaufhaltsam. Gott wird seine Agenda durchbringen, auch in diesem Jahr. Es ist keine Zeit für Verzögerung und Gott wird genau das nehmen. Gott hat es nicht verursacht und man kann so viel Gutes rausziehen. Ich kann so viel Gutes rausziehen, was Gott in den letzten Monaten gemacht hat. Aber dieser Virus, der ist trotzdem einfach lästig und der gehört weggeschoben und wir brauchen einen Durchbruch. Und das Ding verhindert auch viel von dem, was Gott tun möchte. Deswegen glaube ich, ist so gut, wenn wir im Gebet mit einstehen, dass alles, was Gott zustande bringen möchte, wirklich zustande kommt. Amen. Es gibt Zeiten auf Gottes Seite, immer wieder in der Bibel gibt es diesen Begriff, und als die Zeit erfüllt war. Das ist so der Teil auf Gottes Seite, wo einfach die verschiedenen Dinge zusammenkommen, die günstigen Zeitpunkte, wo eins zum anderen kommt und als die Zeit erfüllt war und dann geschieht etwas Neues. Da haben wir nicht so viel Einfluss drauf, wenn diese Kairos-Momente sind. Ich persönlich glaube, dass wir in so einem Kairos-Moment sind. Und dann gibt es die andere Seite und das bist du und das bin ich. Und dieses Brennen in unseren Herzen, wenn wir spüren, Gott lässt etwas aufstehen, das sehen wir auch in dem Leben eines Mannes, im Leben von Mose. Und Stephanus beschreibt Mose, wie das losging. Er beschreibt diese Geschichte von Mose, er fasst das zusammen, unter anderem in Apostelgeschichte 7, wenn ihr es aufschlagen wollt, ab Vers 22. Und bei Mose ist es so, dass es auch eine große Not gibt damals für das Volk Israel. Und es braucht Befreiung, es braucht ein Eingreifen Gottes. Und Gott hört das Schreien der Kinder Israels. Es ist für mich manchmal erstaunlich, wie viel Zeit Gott sich nimmt, obwohl er schon längst was gehört hat. Aber auch in unserem Land, die Väter, die Mütter, wie viele Väter und Mütter tun seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten das Land pflügen mit Tränen, mit Gebet, mit Fasten, mit Glauben und haben etwas gesehen in Christoph Heselbart, der jetzt nach Hause gegangen ist. Das ist einer dieser Hebräerstellen, wo es heißt, und sie haben von ferne gesehen, aber sie sind nicht Teil von dem geworden. Sie konnten die Vollendung von dem nicht sehen. Er hat Ausschnitte gesehen, er hat Anfänge gesehen. Aber es ist nicht zur Vollendung gekommen in seiner Lebenszeit. Und jetzt ist er Teil der Wolke von Zeugen. Ich glaube, das sind diese Realitäten, wo diese Helden, Väter und Mütter auf Erden, aber auch in der himmlischen Welt schon einfach vor Jesus stehen, auch für unser Land, für unseren Kontinent und sagen, Herr, es ist Zeit, such diese Nation heim. Und so sehen wir, dass auch in der Geschichte von Mose war es Zeit für einen Aufbruch, war es Zeit für Befreiung. Und dann wird Mose geboren und die unsichtbare Welt weiß darum. Und der Pharao damals, weil er Angst vor den Juden bekommen hat, lässt die ganzen männlich geborenen Kinder töten. Und es gibt ein großes Massaker unter jüdischen Säuglingen. Die Juden waren damals Sklaven der Ägypter und haben in Ägypten gelebt. Und die Mutter von Mose weiß, dass sie liebt ihr Kind und sie hat Glauben und sagt, nein, ich werde meinen Sohn verstecken. Ich werde nicht zulassen, dass mein Sohn umgebracht wird. Und sie bekommt eine Strategie vom Heiligen Geist. Sie legt ihn ins Wasser. Ich kürze diese Geschichte ab. Im Endeffekt, durch verschiedenste Umstände, findet die Tochter des Pharaos diesen kleinen Säugling Mose. Und Mose wird von ihr adoptiert und wächst im Haus des Pharaos, quasi als Enkel des Pharaos auf. Und dann wächst er heran, als Kind, als junger Mann und so weiter. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 7, Vers 22, Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter. Er war aber mächtig in seinen Worten und Werken, in ägyptischen Worten und Werken. Als er aber ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, da kam es in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Und als er einen Unrecht leiden sah, da verteidigte er ihn und rächte den Unterdrückten, indem er den Ägypter erschlug. Er meinte aber, dass seine Brüder verstehen würden, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe. Sie aber verstanden es nicht. Das ist ganz interessant, man könnte da viel zu sagen. Nur zwei Gedanken. Als er 40 war, kam es in seinem Herzen auf. Mose spürt in seinem Innersten, dass er zu was berufen ist, dass etwas dran ist, dass etwas passieren muss. Obwohl er gar nicht unter den Juden groß geworden ist, war er berufen von Gott als Befreier. Wir wissen nicht genau, wie es in seinem Herzen, wie es sich entfaltet hat, über wie viel Zeit, aber wir wissen, als er 40 war, konnte er es nicht mehr verleugnen, dass in seinem Herzen etwas brennt, nämlich den Juden zu helfen, dass sie Befreiung, dass sie Erlösung und dass sie Veränderung erleben. Und er dachte, die anderen sehen es auch, aber die haben es noch gar nicht gesehen, aber er hat es gesehen. Ich möchte dich ermutigen heute, wenn in deinem Herzen etwas brennt, was vielleicht andere noch gar nicht sehen, aber du spürst ein Brennen für das, was Gott tun möchte, in unserer Stadt, in unserem Land, vielleicht in den Nationen, muss nicht, weißt du, das muss nicht in einem vollzeitigen Dienst sein, wie auch immer. Du hast Dinge von Gott, Berufungen, die in deinem Herzen brennen. Und das, was Gott tut, da braucht es jeden Mann und jede Frau, egal wie alt, egal wie jung. Keiner ist zu alt, keiner ist zu jung. Egal wie jugendlich, egal wie seniorenhaft du drauf bist, egal ob Mann oder Frau, egal aus welchem Hintergrund, egal ob reich oder arm. Gott hat Leidenschaften und Berufungen in unser Herz gegeben. Und wenn es anfängt, in unserem Herzen aufzugehen, wenn wir spüren, wow, da ist was, Gott hat dir was gegeben, dann ist egal, ob es andere schon sehen oder nicht, gib diesem Gefühl, gib dieser Berufung, gib dieser Leidenschaft, gib diesem Feuerraum und jage ihm nach, weil damit jedes einzelne Puzzleteil in Position kommt für das, was Gott in dieser Zeit tun möchte. Amen. Die anderen haben es nicht gesehen und das Interessante ist, Mose weiß auch noch nicht, was er mit dem Feuer tun soll. Als ich so diese Stelle überdacht habe, hatte ich das Bild, das Feuer, jetzt wie gestern, als dieser neue Gasbrenner da, als ich den angemacht habe, da hatte ich das Feuer nicht unter Kontrolle und ich habe dann erstmal so eine ganze Rasenkante, so nicht Unkraut, sondern ein ganzes Stück Rasen gleich mal mit abgesenkt, weil es einfach viel stärker war als gedacht. Und das Interessante ist, Mose genauso, der hat ein Feuer von Befreiung und der Ägypter ist ungerecht zu dem Juden und dann nimmt Mose seine Faust oder einen Stein und schlägt den einfach erstmal tot und er dachte, sie würden erkennen, dass er der Befreier ist, aber war wohl nicht ganz so, wie Gott sich die Befreiung vorgestellt hatte. Das heißt, wir sind gerufen, das Feuer, was in uns brennt, irgendwie das Bild, was ich hatte, wie früher die alten Dampfloks, da haben sie sich die Kraft des Feuers zu Nutzen gemacht, indem sie gelernt haben, durch Feuer, durch einen Kessel Räder zum Laufen zu bringen. Und ich empfinde dieses Bild, dieses Feuer, was in dir brennt, diese Leidenschaft, die du vielleicht spürst, wenn du Feuer hast, wenn nicht, darfst du heute auch Feuer empfangen. Aber gehen wir davon aus, etwas brennt in dir und wenn nicht, soll was neu entfacht werden. Aber dieses Feuer soll auf die Räder kommen. Dieses Feuer soll einen Kessel zum Kochen bringen, sodass die Kraft umgesetzt werden kann und wirklich etwas zustande kommt. Und ich habe zwei Punkte, die ich einfach erwähnen möchte heute. Der erste, wie dieses Feuer zu etwas werben kann, was Dinge verändert und etwas, was auf unserer Seite der Gleichung liegt. Ich glaube, auf der einen Seite ist Gott und die Zeit ist erfüllt. Gott, unser Land ist reif für Erweckung, für eine Heimsuchung des Heiligen Geistes. Und zwei Punkte, die auf unserer Seite liegen, damit es zustande kommen kann und damit dieses Feuer, damit diese brennende Leidenschaft in dir, in mir wirklich Auswirkungen hat, ist, Punkt eins ist, was ich schon angedeutet habe, wir sind gerufen, Männer und Frauen des Gebets zu sein. Ich bin Gebet. Jesus, der Meister und unser Vorbild ist, war ein Mann der Gegenwart Gottes und des Gebets. Der erste Punkt hier ist, ich lade dich ein, einen Lebensstil, dieses Feuer zu kultivieren und ein Mann und eine Frau der Gegenwart Gottes zu sein. Jesus war jemand, der das aktiv gesucht hat. Es gibt eine Stelle in Jesaja 33, da fragt der Prophet, wer von uns kann sich bei verzehrendem Feuer aufhalten? Ich möchte das sagen, wenn du Feuer brauchst, wenn du merkst, boah, ich bin irgendwie kalt. Das ist ganz interessant. Es gibt eine Stelle in Offenbarung, da schreibt Jesus eine Gemeinde an. Er sagt, du kannst kalt sein. Das heißt, du bist ohne Gott unterwegs. Das ist kalt. Du bist einfach nicht an Gott dran. Oder du brennst. Aber er sagt, lau. Das geht gar nicht. Das heißt, entweder wir sind wirklich kalt und wir sind fern von Gott. Oder aber wir gehören zu Gott. Und dann sollen wir heiß sein. Dann sollen wir brennend sein. Und das hat nichts damit zu tun. Ich liebe dieses Zitat von Reinhard Bonnke, der gesagt hat, nee, nicht ich halte die Flamme am Brennen, die Flamme hält mich am Brennen. Der Heilige Geist, ein Bild von ihm ist, dass er das Feuer Gottes ist. der lebt in uns und der möchte in uns was entfachen. Aber es kann sein, dass du spürst, dass Dinge in deinem Leben einfach nicht mehr brennen, dass da keine Leidenschaft mehr da ist. Es gibt dieses Gleichnis von Jesus, wo er spricht, da nimmt er ein Bild für, hey, wenn das Wort Gottes geschieht, wenn Gott uns etwas sagt, dann nimmt das wie ein, das Bild ist wie ein Samen, der in das Herz gepflanzt wird. Und er sagt, es ist wie ein Samen, der auf den, in den Boden hineingepflanzt wird. Und dann sagt er, bei manchen ist es ein guter Boden, da bringt dieses Wort Gottes, da bringt das, was Gott tut, einfach Frucht 30, 60 und 100-fach. Aber er sagt, bei manchen ist es so, da ist es wie unter Dornen gesät worden. Und sagte, die Dornen, das sind die Sorgen des Alltags, das ist der Betrug des Reichtums und das sind die Vergnügungen des Lebens. Er sagt, eigentlich ist etwas Göttliches in dir angelegt, eine Berufung, ein Wort, eine Leidenschaft, der Heilige Geist. Und das ist verzehrend. Aber er sagt, es gibt wie im Bild Dornen, die können das, was Gott aufsprießen lassen möchte, zum Erliegen bringen oder können es absterben lassen. Und er nennt drei Dinge, Sorgen, Betrug des Reichtums, falsche Prioritäten, falscher Fokus und Vergnügungen des Lebens. Auch hier, das kann falscher Fokus oder auch wirklich Dinge sein, die einfach Tod bringen, Sünde, die das Leben einfach sabotiert. Und ich möchte dir sagen, eine Art, wie das Feuer am Brennen bleibt, wenn es brennt, oder wie das Feuer neu entzündet wird, wenn es nicht mehr brennt oder noch nie gebrannt hat, so richtig ist, halte dich bei verzehrendem Feuer auf. Ich bleibe in diesem Bild von meinem Gasbrenner gestern. Wenn du in der Nähe von dem Ding bist, dann brennst du. Also alles, was zu nah da dran ist, wird verzehrt werden. Das heißt, wenn du merkst, irgendwie brenne ich nicht, halte dich bei verzehrendem Feuer auf. Dann stell dir die Frage, wer kann sich dort aufhalten bei verzehrendem Feuer? Wer von uns kann sich bei ewigen Gluten aufhalten? Und der Prophet im Alten Testament nennt jetzt die Voraussetzungen. Wer in Gerechtigkeit lebt, wer Wahrheit redet, wer Erpressung, den Gewinn von Erpressung verwirft, wer seine Hemde schüttelt, weil er keine Bestechung annehmen will, wer seine Ohren quasi verschließt, um Böses nicht zu hören und wer seine Augen verschließt, um Böses nicht zu sehen. All das ist richtig. Aber ich möchte das erinnern an das, was wir die letzten Wochen gehört haben. In Christus, als die Gerechtigkeit Gottes, wenn du von Neuem geboren bist, kannst du dich bei verzehrendem Feuer aufhalten. Du hast Zugang an diesen Ort. Die Dinge, die da stehen, sind richtig. Wenn dich das, du sagst, oh, das verstehe ich dann jetzt nicht ganz, dann hör dir gern die Predigten der letzten Wochen nochmal an. Aber der Prophet Jesaja sagt, wer kann bei verzehrendem Feuer leben? Du. Und dann ist die Antwort folgendes, wer so lebt, der wird auf Höhen wohnen. Das heißt, wenn du aus dieser Gegenwart Gottes heraus lebst, wie Jesus es getan hat, der wird auf Höhen wohnen. Was bedeutet das? Die Höhen waren Herrschaftsorte im Alten Testament, wo Altäre gebaut wurden, gehe ich jetzt nicht groß drauf ein. Aber auf Höhen wohnen bedeutet, du lebst von einer erhöhten, privilegierten Position aus, wo andere Gesetzmäßigkeiten für dich gelten in gewisser Form. Das heißt, du lebst von einer Position von Gunst und Segen aus. Felsenfesten sind seine Burg. Das zweite ist, wenn du ein Mann, eine Frau der Gegenwart Gottes bist, wenn du dort lebst, wo sein verzehrendes Feuer ist, du hast eine Position von Gunst, von anderem Einfluss, von anderen Möglichkeiten. Zweitens, Felsenfesten sind deine Burg. Das heißt, du bist an einem Ort, der sicher ist. Du bist an einem Ort von Geborgenheit. Drittens, dein Brot wird dir gegeben. Versorgung ist da. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Alles, was du brauchst, ist vorhanden. Viertens, dein Wasser versiegt nie. Das gleiche Bild, du bist satt. Du hast keinen Durst. Aber auch im Bild, das ist der Heilige Geist, wo es heißt, er wird Ströme lebendigen Wassers werden von uns ausfließen. Wenn wir Männer und Frauen der Gegenwart Gottes sind, das ist unser Anteil, das Erweckung, dass dieses Feuer durch unser Land gehen kann. Wenn du jemand bist, der aus der Gegenwart Gottes lebt, dann wird das Wasser nie versiegen. Das Wasser, was du brauchst, aber auch das Wasser, was von dir fließt. Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Sehen werden sie ein weithin offenes Land. Noch zwei Aspekte. Wer in der Gegenwart Gottes lebt, heißt es hier, der wird Gott in seiner Schönheit schauen. Der wird überwältigt sein von der Schönheit Jesu. Auch hier ist Anfang der Serie, vor B kommt A. So hieß die Predigt, wir sind gerufen, die Schönheit Jesu zu sehen. Wir sind gerufen, so zu leben, dass seine Gegenwart permanent mit und bei uns ist. Und dann wirst du ein weithin offenes Land sehen. Auch das ist eine fantastische Zusage. Manche haben das Gefühl, mein ganzes Leben besteht aus verschlossenen Türen. Und hier ist die Zusage, ey, wenn du so lebst, wirst du weithin offenes Land sehen. Das heißt, geöffnete Türen, Gunst, Gelingen. Du wirst vorwärts schreiten und merken, wow, mein Leben gelingt, weil du bist ein Mann und eine Frau der Gegenwart Gottes. Amen. Jesus war ein Mann des Gebets, der Gegenwart Gottes, aber er war auch ein Mann des Gebets im Sinn von, er war ein Mann des Flehens, der Fürbitte, des Herrschens im Gebet. Und auch das möchte ich euch kurz sagen. Und zwar hat er das nicht mal nebenbei gemacht. Und vielleicht kannst du diesen Punkt für dich unterstreichen, wenn er dich betrifft. Jesus hatte Disziplin und Routine im Gebet. Wisst ihr, das eine ist, dass es in dir brennt. Und das ist das Beste, wenn du einfach spürst, in dir läuft ein Motor von Leidenschaft, der dich vorantreibt, wo du vor Gott stehst, wo du seine Gegenwart suchst, wo du im Gebet bist, im Flehen, wo du für Menschen einstehst, dazu komme ich gleich. Aber es gibt immer Phasen, da sind wir vielleicht nicht so angetrieben, da brennt diese Leidenschaft vielleicht nicht so in uns. Es gibt Hochs und Tiefs, ich habe es beschrieben, mein eigenes Leben war nicht ein permanentes, dass ich in dem drin gelebt habe. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir es auch zu einer Routine und einer gesunden Disziplin in unserem Leben machen. Und ich möchte einfach einige Sätze vorlesen und für einige von euch ist es vielleicht wichtig, einfach etwas zu etablieren im Alltag, in ihrem Leben, um damit ja wirklich hier einen Unterschied zu machen. Markus 1,35. Frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand Jesus auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Markus 6, Vers 46. Nachdem er lange gepredigt hatte, wirklich vielen gedient hat, auch im Heilungsdienst, als er sie verabschiedet hatte, ging er auf den Berg, um zu beten. Lukas 5, Vers 16. Er zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Lukas 6, Vers 12. Und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Also wir sehen, Jesus hat eine Routine, ein Alltagsleben von Gebet, von der Gegenwart Gottes, wo er Gott sucht. Jesus, der Messias, der Meister, sagt, ich kann nicht ohne diese Connection zu meinem Vater im Himmel leben. Ich brauche die Zeit mit ihm. Und ich möchte dir sagen, du brauchst die Zeit mit ihm. Ich brauche die Zeit mit ihm. Und zwar ja im Alltag, wo wir im Auto sitzen, wo wir auf Arbeit sind, wo wir im Geist beten, wo wir vor Gott sind, wo wir seine Gegenwart genießen. Aber auch bewusst Zeiten, wo wir uns rausziehen. Meine Frau und ich, Miri und ich, wir haben das früh in unserer Ehe auch entschieden, dass wir auch in unseren Urlauben, in unserem Alltag, auch mit Kindern uns bewusst Zeiten schaffen, wo jeder eine Zeit hat, wo er mit Gott sein kann. Wo ich sage, ich nehme die Kids und sie hat eine Zeit, sie nimmt die Kids und ich habe eine Zeit. Oder wir haben eine Zeit gemeinsam. Aber wo wir bewusst gesagt haben, wir machen das zu einer Routine in unserem Leben. Ich habe das in meinem Leben etabliert. Schau wann. Hier haben wir nachts, spätabends, frühmorgens, mitten im Alltag. Aber Jesus wusste, ich brauche diese Quelle. Ich habe ein paar Dinge aufgeschrieben, die damit zu tun haben, was er in diesen Zeiten erlebt hat. Zum Beispiel nach diesem Nachtgebet wusste er, wer die 12 Jünger sind. Jesus wusste, ich muss ein Team zusammenstellen. Und er hat nicht irgendwie die Bewerbung durchgelesen und gesagt, na, sieht ganz gut aus, sondern er wusste, Gott muss mir zuarbeiten. Er hat sich abhängig gemacht von Gott in ganz praktischen Entscheidungen. Er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott, Lukas 6, und dann in Vers 13 heißt es, und danach berief er aus der Masse 12 Stück, dass sie seine Jünger und Apostel seien. Ich bin überzeugt, dass er in der Nacht mit Gott darüber gesprochen hat. Wen soll ich nehmen? Den oder den? In Markus 8, 1, Vers 38, da heißt es, auch er hat gedient, dann zog er sich zurück und am nächsten Tag, da wollten die Leute, bleib doch noch hier, predige noch an diesem Ort. Und Jesus wusste durch seine Verbindung mit Gott, nein, ich muss weiterreisen. Ich muss an andere Orte, in andere Dörfer, in andere Städte. Das heißt, sein Zeitplan, seine Prioritäten, das gilt nicht nur, wenn du Missionar oder Vollzeitprediger bist, sondern einfach die Prioritäten. Was ist wann dran? Jesus wusste, dass sein Leben eingetaktet ist in den Rhythmus des Heiligen Geistes, weil er engstens mit Gott verbunden war. Und deswegen konnte er in seinem Leben die richtigen Prioritäten setzen. Die können sehr logisch sein, aber die können auch unlogisch sein. Es sind Phasen, wo du spürst, Mann, jetzt heißt es noch mehr da hineingeben, jetzt heißt es zurückgeben, jetzt heißt es dort Priorität setzen. Und wenn wir das in Abhängigkeit tun vom Heiligen Geist, dann gelingt unser Leben, dann bleibt unser Leben frisch, dann bleibt unser Leben dynamisch, dann brennen wir nicht aus, dann werden wir nicht müde, dann haben wir ein weiches Herz, dann bleiben wir nahbar auch gegenüber Menschen. Ich ermutige dich, vor allem umso mehr Verantwortung du trägst. Du kannst es dir gar nicht leisten, weniger geistlich zu leben. Umso mehr Verantwortung du für Menschen, für Finanzen, für Projekte trägst, umso mehr solltest du ein Mann oder darfst du ein Mann, eine Frau der Gegenwart Gottes sein. Das ist ja keine Pflichtübung. Es gibt für mich nichts Köstlicheres als das. Das ist für mich nicht lästige Pflicht, sondern ich wache morgens auf und ich freue mich auf Kaffee, ja, und auf die Zeit mit dem Heiligen Geist. Und wenn ich wählen müsste, nehme ich die Zeit mit dem Heiligen Geist. Aber ich liebe diese Zeiten. Ich liebe es, diese Nischen. Ich liebe es, diese Orte, wo ich Gott begegne, wo ich seiner Liebe, seiner Gegenwart, aber auch dann seiner Weisung und seiner Klarheit begegne. Wir lesen, dass Jesus seinen Freund Petrus durchgebetet hat. Kurz vor seiner Kreuzigung sagt er zu seinen Jüngern, Satan wird euch testen. Er hat gesagt, ich habe gesehen, der Teufel, Satan kommt und er möchte euch sichten, wie man Weizen sichtet. Er sieht, es kommt ein geistlicher Angriff. Jesus ist da nicht reingestolpert, ups, sondern er wusste, okay, das ist, was der Feind tut. Seine Agenda war nicht, was tut der Feind, seine Agenda war, was tut Gott. Aber als er auf Gott geschaut hat, konnte Gott zu ihm sprechen und sagen, Vorsicht, hier hat der Feind etwas vor. Und dann hat Jesus nicht passiv gesagt, oh weh, sondern Jesus hat einen Stand genommen im Geist und hat die Dinge durchgebetet, hat die Dinge in Position gebracht. Er konnte für Menschen einstehen, die in Bedrängnis waren. Er konnte für Menschen einstehen, sodass er sagt zu Petrus, Petrus, ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich habe einen Stand genommen im Raum des Geistes. Der Feind möchte etwas versuchen, aber ich als dein Freund, ich bin im Geist, im Gebet gestanden und ich habe einen Schutz um dich aufgerichtet. Das, was der Feind tun möchte, wird nicht zustande kommen. Ich lade euch ein, Männer und Frauen der Gegenwart Gottes zu sein, die für sich, für ihre Familien, auch für die Menschen, die sie lieben oder für die sie Verantwortung haben, einen Stand im Raum des Geistes einstehen können. Umso mehr die Herrlichkeit Gottes zunimmt, umso mehr, ich habe keine Angst vor dem Feind. Aber wir lesen es, dass unser Feind umhergeht wie ein brüllender Löwe. Und in Zeiten, wo Gott dabei ist, etwas zu tun, das sehen wir durch die ganze Heilsgeschichte. Der Feind, der weiß nicht wann und wo und wer. Deswegen konnte er weder Mose noch Jesus umbringen. Aber er wusste grob Zeit und Ort. Und da brauchen wir keine Angst vor haben. Aber wir sind gerufen, Männer und Frauen des Gebets zu sein, die auch im Geist einen Stand annehmen, die die Absichten Gottes durchbeten, sowohl die guten als auch einen Stopp setzen, da wo der Feind etwas tun möchte. Ich werde hier nicht viel, viel mehr zu sagen. Einfach nur, es war so, es ist nicht nur Jesus, der die Disziplin des Gebets gelebt hat, sondern wir sehen, dass Johannes und Petrus, Apostelgeschichte 3, Vers 1, um die Stunde des Gebets, die neunte, gingen sie hinauf in den Tempel. Sie haben nicht gesagt, ach, neuer Bund, sondern nein, sie wussten, es gibt eine Tradition, es gibt einen Alltag des Gebets und deswegen sind sie in den Tempel gegangen, als es Zeit war. Wir lesen von Cornelius, der ein römischer Hauptmann war, der quasi zum Judentum konvertiert war damals und dem Gott der Juden gedient hat, der hat gebetet und dann ein Mann in Caesarea Cornelius, ein Hauptmann, fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete, sah in ein, also alle Zeit, er hatte ein Leben von Gebet, immer wieder, konsequent, der alle Zeit betete, sah in einer Erscheinung ungefähr um die neunte Stunde des Tages deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm sagte, Cornelius. Er aber sah ihn gespannt an, wurde von Furcht erfüllt und sagte, was ist, Herr? Er aber sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen, also deine Spenden, sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Apostelgeschichte 10, kannst du das nachlesen. Sowohl Petrus und Johannes als auch Cornelius hatten ein Leben des Gebets. Aber hier auch er ist zur neunten Stunde, das war die Stunde des Gebets, ist er vor Gott. Und Gott nutzt die Routine, die Disziplin, um außergewöhnlich hereinzubrechen. Gott sagt nicht, naja, die Engelsbegegnung, die mache ich irgendwann. Sondern in diesem Fall sehen wir, er nutzt die Zeit, die Cornelius ausgesondert hat, um Gott zu suchen. Und kommt genau in diese Stunde des Gebets, um etwas Neues zu tun. Und er sagt ihm, deine Gebete sind erhört. Gott nimmt wahr, was du tust. Ich möchte wirklich all die Beter ermutigen, die sich manchmal fragen, hört Gott überhaupt? Gott hört dich. Gott hört deine Gebete. Sie steigen hinauf zu Gott. Gott nimmt sie wahr und Gott reagiert darauf. Amen. Das heißt, dass Gott möchte Erweckungsfeuer in unserem Land, in unserer Stadt ausbreiten. Das ist die Zeit ist erfüllt. Auf unserer Seite ist ein Aspekt, dass wir Männer und Frauen des Gebets sind. Ja, im Alltag, ja, dass das in unseren Herzen brennt, aber auch ja, indem wir es zu einer Routine machen, indem wir vor ihm stehen, indem wir eine Disziplin entwickeln für unser Leben, für unsere Gemeinde, für unsere Familien, wo wir vor ihm sind, um von ihm zu hören, um in seiner Gegenwart zu sein, bei seinem verzehrenden Feuer, um seine Liebe aufzutanken, was wir die ganzen letzten Wochen geredet haben. Das ist ja genau das, da haben wir über die Liebe gesprochen. Gottes gesprochen. Hey, die erlebst du da, wo du dir Zeit für ihn nimmst. Mach es genauso und werde eine Person, die brennt und die dann aber auch im Gebet und in Fürbitte vor Gott stehen kann. Bevor ich zu meinem letzten Punkt komme, möchte ich das abrunden. Füllt eure Herzen, Häuser und die Parks mit Anbetung. Ich spüre das so sehr in meinem Geist. Schreit und jubelt einfach was, dieses würdig, würdig, würdig. Es ist so eine Zeit, in diesem Gebetsleben, von dem wir sprechen, diese Anbetung aufsteigen zu lassen. Lasst sie aufsteigen in euren Herzen, in euren Familien. Wenn ihr im Auto in den Urlaub fahrt, wenn ihr in Berlin seid, geht in die Parks, betet Jesus an. Lukas 19 sagt, wenn wir nicht beten und loben und preisen, dann werden die Steine schreien. Amen. Und das ist so, ich spüre etwas, es ist so entscheidend, dass wir das Land mit Anbetung fluten. Flutet, dass wir das Land mit Anbetung fluten, dass wir seinen Namen groß machen, wo ihr seid. Und ich spüre das, wenn ihr das einfach in euch wahrnehmt, wirklich, wenn ihr durchs Land fahrt, vielleicht auch jetzt in diesen Urlaubszeiten, betet ihn an, singt ihm zu, ladet ihn ein in unser Land. Ist es wie, ich kann das nicht beschreiben, was ich empfinde, als ob wir, wenn wir das tun in den nächsten Tagen und Wochen, wie einfach diesen letzten Schubs geben, dass wie das Ding ins Rollen kommt, was der Heilige Geist tun möchte. Und zu dieser Anbetung, dieses mit High Praise meine ich wirklich dieses würdig, würdig, herrlich, herrlich, einfach staunend vor ihm stehen. Und das andere, was ich schon angedeutet habe, ist genau dieses Regieren und Beten in Fürbitte im Gebet, was ich angedeutet habe, was Jesus getan hat. Wenn wir im Anschluss beten, möchte ich beten, dass dieser Geist der Fürbitte auch auf euch kommt. Einzelne, ihr werdet richtig spüren, dass ihr diese Rolle als Könige und Priester wahrnehmt, die Gott uns gegeben hat. Er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Wir haben eine Aufgabe. Ja, wir sind geliebte Kinder Gottes, ey, aber dann sind wir gesetzt, um in unserer Stadt, in unserem Land, in unserem Umfeld einen Unterschied zu machen, als Könige und als Priester, dass wir zwischen Gott und den Menschen stehen, die ihn nicht kennen als Priester, aber dann auch für Gott stehen, hören, was Gott tun möchte, uns ausbeten. Es ist keine Zeit für Passivität. Nicht, ich nenne das Ding auch nicht mehr, Corona heißt Krone und ich denke mir, lass es uns nur noch Covid-19 nennen. Das Ding hat keine Krone, es ist ein Virus und wir gewinnen. Und lass uns reinbeten und aussprechen, was der Heilige Geist tun möchte. Lass uns herrschen mit ihm im Gebet, dass die Absichten Gottes zustande kommen. Ich lese dafür zwei Bibelstellen vor. Kolosser 4, Vers 12. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Sagt, da ist ein Mann und sein Mandat ist, in den Gebeten zu ringen. Einzelne von euch, ihr werdet das so spüren, dass diese Fürbitte Last, aber nicht erdrückende Last, nichts dergleichen. Diese Fürbitte, Gnade, die aber eine Bürde ist, im besten Sinne, ein Feuer, eine Leidenschaft, dass ihr vor Gott steht in den nächsten Tagen und Wochen und das Land mit dieser Fürbitte flutet. Komm, Heiliger Geist, such die Nation heim, brich herein, König Jesus. Ich spüre diesen Schrei im Raum des Geistes, das zu gebären, was Gott tut. Die einen werden es durch Anbetung tun und vor ihm staunen stehen. Die anderen werden flehend vor ihm stehen, mit Geschrei, mit Tränen. Jesus heißt es im Hebräer. Im Hebräer lesen wir es, dass er mit 5 Vers 7, dass er mit Geschrei, mit Tränen und Gebet vor Gott stammt. Und Einzelne, ihr werdet es spüren und im Geist etwas mitgebären, was unser Land in dieser Zeit braucht. Amen. Die anderen werden, 1. Petrus 5, nüchtern wachen, denn unser Widersacher, der Teufel, geht umher, habe ich angedeutet, wie ein brüllender Löwe. Einzelne werdet richtig spüren, dass dieses Amt als Wächter und Wächterin auf euch kommt, im Geist zu stehen und Dinge freizusetzen und Dinge zu stoppen. Und wenn wir gleich singen, da wollen wir einfach beten, dass der Heilige Geist, das ist nichts, was wir selber machen müssen, sondern der Heilige Geist wird Gnaden ausgießen von Anbetung und von Wachen und wie noch was draufgeben, nochmal einen Scheit von Leidenschaft draufgeben und es wird in das hineinmünden, was der Heilige Geist in unserer Stadt und in unserem Land tut. Amen. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Die eine Seite ist Gebet, das gehört uns. Wir sind Männer und Frauen der Anbetung, des Gebets. Wir machen das in unserem Alltag, aber wir machen es auch zur Disziplin und zu einer gesunden, göttlichen Routine. Der andere Teil ist, wir sind alle gerufen, Jesus zu bezeugen. Du kannst, das ist wirklich unser Job. Unser Mund soll überfließen. Du musst nicht wie meine Frau in der U- oder S-Bahn predigen oder an den Straßenecken oder in den Parks, überhaupt nicht. Aber das Wort Gottes fordert uns auf, jederzeit bereit zu sein. 1. Petrus 3, Vers 15. Zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Vor einigen Jahren, ich erzähle dieses Zeugnis, habe ich nicht in meinem Skript, weil ich es gerade, weil der Heilige Geist es mir gerade gezeigt hat. Vor einiger Zeit war ich am Brandenburger Tor, das ist bestimmt jetzt schon 2-3 Jahre her, und habe zwei Frauen von Jesus erzählt. Die eine hat so geweint und hat, als sie das Evangelium gehört hat, wer ist Jesus? Warum ist er gestorben? Ich habe ihr einfach nur das erzählt. Gott liebt dich. Wir sind alle getrennt von Gott durch unsere Schuld. Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Und dann ist er von den Toten auferweckt. Das ist, damit unsere Schuld bezahlt ist. Und die Bibel sagt, dass jeder, der das glaubt, der Jesus bittet, ihm die Schuld zu vergeben und sagt, Jesus, du darfst Herr in meinem Leben sein. Der sagt, ich möchte mit dir leben, du darfst der Chef sein in meinem Leben. Jeder, der diese Entscheidung trifft, dass Jesus der Chef sein darf und dass er diese Vergebung in Anspruch nimmt, der wird in einem Augenblick von Neuem geboren, der bekommt ewiges Leben, dessen Schuld wird vergeben und Gott nimmt dich mit und führt dich in seinen Plan hinein, den er für dein Leben hat, was ein wunderbarer Plan ist. Dieses einfache Evangelium habe ich dieser Frau erzählt und unter Tränen hat sie Jesus in ihr Leben angenommen. Ich habe der anderen dann ein Heilungszeugnis erzählt und das habe ich gerade gespürt. Und zwar habe ich erzählt, wie ich für eine Tänzerin gebetet habe, die keinen Knorpel mehr in ihrem Knie hatte. Überhaupt nicht, und die konnte ihrem Beruf nicht mehr nachgehen. Und unser Gebet ist plötzlich, hat es gepoppt und in ihrem Knie ist in einer Sekunde Knorpel nachgewachsen, sodass man gesehen hat, dass diese Delle, die sie im Knie hatte, verschwunden ist. Sie war von einem Augenblick auf den nächsten völlig schmerzfrei und konnte wieder tanzen bis zum heutigen Tag. Das ist ja jetzt einige Jahre her. Und wenn ich dieses Heilungszeugnis erzähle, sagt diese Frau, die sich gerade bekehrt hat, dass sie auch gerade jetzt vom Arzt kommt. Wir treffen uns am Brandenburger Tor und sie erzählt mir, ich komme gerade vom Arzt, der mir diagnostiziert hat, dass ich keinen Knorpel mehr in meinem Gelenken hier, in meinem Kiefergelenk mehr habe. Und deswegen kann sie nur unter Schmerzen, unter äußersten Schmerzen kauen und essen. Und 2 Minuten später, nach Gebet, war auch sie komplett geheilt, komplett schmerzfrei, wo sie dann noch mehr geweint hat, überwältigt war von der Güte Jesu. Ich sage dieses Zeugnis, weil erstens, wenn du Probleme hast mit deinem Kiefer, vor allem auf der linken Seite, der Heilige Geist es heilen möchte, auch hier unter dem Ohr, wenn du irgendwie hier unter dem Ohr Beschwerden hast, an dieser Stelle, der Heilige Geist möchte dich heilen und Schmerzen wegnehmen, ob es mit Knorpel zu tun hat oder auch mit etwas anderem. Den anderen von uns möchte ich sagen, wir sind gerufen, Jesus zu bezeugen, zur gelegenen und ungelegenen Zeit. Wenn wir das aber tun, dann taucht der Heilige Geist auf. Und ich möchte euch zur Ermutigung ein kurzes Video zeigen, was wir vorbereitet haben von Jonathan aus unserer Mitte. Wir sind in einer Zeit, wo das Land vorbereitet ist. Das Land ist vorbereitet. Die Ernte ist reif, nicht in 4 Monaten. Die Ernte ist reif jetzt. Menschen in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, Menschen in deinem Alltag, in deiner Familie, Arbeitskollegen, im Park, bei Einsätzen im Großen und Kleinen. Und wir sind gerufen, einfach ein Ja zu finden, sagen, okay, ich bin bereit, von dir zu erzählen. Was heißt das? Du bist bereit, dein Zeugnis zu erzählen, was du mit Jesus erlebt hast. Aber auch wirklich, Tom hat mich letztens dazu noch ermutigt, die Kraft ist im Evangelium. Die Kraft liegt im Kreuz, was Jesus getan hat. Und wir sind gerufen, da uns nicht für zu schämen, sondern es einfach so zu sagen, was Jesus getan hat. Wir sind nicht gerufen, der Anwalt von Jesus zu sein, sondern nur zu zeugen. Aber wenn wir zeugen, dann taucht der Heilige Geist auf. Dazu gleich eine Bibelstelle, aber davor, wenn wir soweit sind, das Video.
Gott heute fragte, wo er mich hinschickte, hatte ich ganz klar dieses Bild vor Augen, wo dieser Elch steht. Ich bin dann auf diesen Ort zugegangen und habe hinter diesem Hügel einen Mann gefunden, der auf einer Bank saß und wir kamen ins Gespräch über den Glauben. Er sagte mir zwar, dass er überhaupt nicht an Gott glaube, aber erzählte dann, dass er vor ein paar Jahren ein krasses Erlebnis hatte. Er hatte mehrere Krebsarten und eigentlich war es komplett aussichtslos gewesen. Und als er operiert wurde, hatte er ein Erlebnis, wo er wie vor einem Himmelstor stand. Und vor diesem Tor stand ein Mann in komplett weißen Kleidern. Und er sagte zu ihm, deine Zeit ist noch nicht gekommen. Kehre um. Und das beschäftigte ihn die ganze Zeit. Und er hat das einfach nicht verstanden, was das bedeutete. Und ich durfte ihm das erklären, habe ihm dann anhand der Bibel gezeigt auch, dass Jesus auch mit weißen Kleidern dargestellt wird und auch beschrieben wird in der Bibel. Und habe ihm auch erklärt, was das Kehreum bedeutet, dass es wichtig ist, sein Leben vor Gott in Ordnung zu bringen und einfach die Vergebung, die Jesus einen anbietet, auch anzunehmen und ihn ins Leben zu lassen und sich damit auch auf die Ewigkeit vorzubereiten. Es war ein ziemlich bewegtes Gespräch, leider musste er dann gehen und ich hoffe einfach, dass ich ihn wiedersehe. Aber das, was richtig spannend und schön ist, Gott ist so erfahrbar und wenn ich ihn frage und wenn du ihn fragst, wo es hingeht, dann wird Gott einfach deine Bereitschaft einfach sehen und wird richtig schöne Dinge draus machen. Hey, Gott ist erfahrbar und er hat so eine Sehnsucht, Menschen zu begegnen.
Amen. Ist das nicht wunderbar? Also Gott baut sein Königreich und wir, ja, Jonathan macht es als Vollzeitmissionar und sondert da andere Zeit aus, als du das vielleicht machst, was völlig in Ordnung ist. Aber jeder von uns, es gibt vorbereitete Werke nach Epheser, in denen wir wandeln können, wo wir das weitergeben können. Gott möchte Menschen retten. Das ist so sein Herz, Menschen zu retten. Ich habe damit begonnen, es gibt nichts Überwältigenderes, zu sehen, wie Menschen Jesus seine Liebe erleben, seine Heilung, seine Kraft, wie er Leben umkrempelt, wie er Leben neu macht. Und mir hat in den letzten Wochen das geholfen, in unserer Familienzeit, habe ich Apostelgeschichte hoch und runter gelesen. Und da beschreibt eben Petrus, nachdem er dann von Cornelius eingeladen wird, wie das war mit Jesus, der die Kranken geheilt hat, der dann gestorben ist und von den Toten auferweckt wurde. Und dann sagt er, und dann ist uns Jesus wieder begegnet. Und Petrus erzählt, er hat uns dann befohlen, Apostelgeschichte 10, Vers 42, er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Mich hat es so berührt, dass er sagt, Jesus hat uns befohlen, dem Volk zu predigen. Er hat nicht gesagt, Jesus hat uns einen Hinweis gegeben, einen guten Tipp, auch eine Möglichkeit. Es wäre auch ganz cool, wenn ihr den Leuten von mir erzählt und von dem, was ich getan habe, sondern Jesus hat gesagt, das ist ein Befehl. Du, der Herr, der König, der Meister, der Liebhaber unserer Seelen, unser Freund, dem wir sagen, Jesus, wir lieben dich. Jesus sagt, wer meine Worte hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und das gilt in der ganzen Breite. Aber die Leidenschaft von deinem Jesus, die Leidenschaft unseres Königs, ist Menschen zu retten. Sein Herz brennt dafür, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen ewiges Leben bekommen, dass Menschen nicht verloren gehen. Er will, dass niemand verloren geht, sondern dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Du musst kein Reinhard Bonke sein. Du musst nicht wie ein Jonathan dein Leben gestalten. Aber eine Willigkeit zu haben, zu sagen, Herr, ich bin bereit. Hey, was, diese Menschenfurcht auch zu verlieren, was ist doch wurscht, wenn Leute das nicht wollen. Es ist völlig egal, wenn es Leute blöd finden. Es ist doch viel wichtiger, dass du Jesus auch zu seinen Konditionen liebst. Und er sagt, du liebst mich, wenn du das ernst nimmst, was mir wichtig ist. Und ja, es ist ihm wichtig. Und wenn jemand jetzt sagt, oh, da komme ich unter Druck oder unter Verdammnis, dann habe ich heute mal aufgeschrieben, get over it. Dann ist einfach mal Zeit irgendwie, dass du heute nicht der Mittelpunkt bist. Dann kannst du ja die Predigten der letzten Wochen wieder anhören, wie geliebt du bist. Aber es muss dich treffen. Es darf dich treffen. Es meint dich. Es ist nicht optional. Es war ein Befehl. Petrus fasst an anderer Stelle Folgendes zusammen. Diesen Jesus hat Gott durch seine Rechte zum Herrn und zum Retter erhöht. Um Israel, und ich füge hinzu, die Nationen, um ihnen Buße und Vergebung der Sünde zu geben. Und jetzt sagt er Folgendes. Und wir sind Zeuge von diesen Dingen und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Ich empfinde, dass eine Betonung drauf liegt. Du willst mehr vom Heiligen Geist? Gehorche ihm. Du willst mehr Salbung? Gehorche ihm. Du willst mehr Durchbrüche, auch in der Gemeinde? Gehorche ihm. Und da ist ein Aspekt von Gehorchen, das ist das Evangelium weitertragen. Auf deine Art, du kannst Briefe schreiben, du kannst Instagram-Posts machen, du kannst YouTube-Videos machen, du kannst das Evangelium tanzen, singen, was auch immer. Aber finde eine Art, wie du die Hoffnung weitergibst. Das Schöne an diesem Vers ist, wir sind Zeuge und der Heilige Geist. Wenn wir Zeugen sind, dann taucht der Heilige Geist auf und zeigt auch Dinge und zeugt von Dingen, die du gar nicht selber tun kannst. Lass uns doch aufstehen. Vielleicht brennt dein Herz mit Yes und mit Leidenschaft und Tränen. Vielleicht hast du das Gefühl, das Letzte ist eher so wie so ein Hammer, auch okay. Dann steh auf und sag, Herr, es fühlt sich an wie irgendwie Korrektur oder ein bisschen hart. Völlig in Ordnung. Jesus hat ganz oft Dinge gesagt, wo seine Leute gesagt haben, boah, was ist denn das für eine Rede hier? Fleisch essen und Blut trinken. Und dann heißt es, viele gingen davon, aber du gehst nicht davon. Du sagst, okay, ich bleib hier, auch wenn mich das Wort herausfordert. Du darfst etwas in mir wirken. Und lass uns gemeinsam ein Lied singen und dann möchte ich uns einfach segnen, dass wir einfach, wenn wir ein Ja dazu finden, dann gibt der Herr uns Gnade, diese Dinge zu leben. Da kommt eine übernatürliche Befähigung in großer Leichtigkeit, diese Dinge dann zu leben.